Wenn Sie jetzt noch schreien wollen, dann schreien Sie jetzt. Nachher, ich muss schlafen lieber. Ich wurde angesprochen auf die Maria und Martha. Aha, guck, da geht's schon los. Ja. Geld übertragen gibt's?
Übertragen.
Ja, ja, also gut. Ich wollte bloß sagen, ich wurde angesprochen und es sei wohl doch etwas zu einseitig gewesen. Bei den zwei Schwestern hätte ich mich wohl für die Martha entschieden, wenn ich mich zu entscheiden gehabt hätte. Maria hätte ich wohl links oder rechts liegen lassen. Das stimmt nicht so. Das stimmt nicht so. Maria, noch einmal, hat das gute Teil erwählt. Und der stille Zeit machen kann und die stille Zeit machen kann, hat das gute Teil erwählt. Über die stille Zeit wollte ich nicht reden unbedingt, weil sie darüber sehr viel wissen. Stille Zeit ist unglaublich kostbar. Ich möchte bloß noch einmal, gerade hat mir Ulrich Parzani erzählt, er war ja im letzten Jahr ein halbes Jahr, hatte eine Auszeit gehabt und er wusste nicht recht, wohin, er wollte weit weg, damit er nicht erreichbar sei, und ein Freund hat ihm ein Haus in Florida zur Verfügung gestellt. Und so lebte er ein halbes Jahr dort in Florida und ich fragte ihn, was denn am schönsten gewesen sei in diesem halben Jahr. Das Meer, das war nur vor der Haustür, oder das Haus, oder die Fahrten durch Kalifornien ein paar Tage. Dann sagt er, eigentlich das, was ihn meisten beeindruckt hätte, dass er morgens so viel Zeit gehabt hat, um, solange er wollte, die Bibel zu lesen und stille Zeit zu haben. Das sei für ihn das Größte in diesem halben Jahr gewesen. Wer die Zeit hat, nicht 2 Stunden oder 10 Minuten, der danke Gott, der hat das gute Teil erwählt. Nur die Martha kommt mir immer zu schlecht weg. Maria hat deshalb stille Zeit haben können, weil eine Martha geschafft hat. Gell? Und es ist nicht so, dass sie getadelt wird, nur dass sie sich Sorgen und Mühe macht. Das sollen wir nicht. Sorget nicht wie Matthäus 6. Ihr Sorgen soll vergeben, aber es gibt eben Leute und es gibt, wie ich gesagt habe, Lebenszeiten, wo wir mehr der Martha ähnlich sind und wo wir mehr uns an der Martha orientieren und sagen, die Maria-Zeit, die kommt auch wieder. Sie ergänzen sich beide. Ich wollte mehr seelsorgerlich zu denen reden, die nicht zur stillen Zeit kommen. Damit nicht sagen, sie hätte keinen Wert, die stille Zeit. Aber, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um das Evangelium als Befreiung immer zu erfahren und nicht, du sollst, und wenn du es nicht sollst und wenn es nicht kannst, man dann unter Druck steht. Nein, Maria und Martha, beide sind Jüngerin Jesu, das zeigt sich ja dann im Johannesbrief. Nur, das noch einmal zu dem. Aber nun heute, Stille hat einen Namen. Und zwar lesen wir dazu, ganz vorne, 1. Mose 2, das ist ja der Ende des Schöpfungsberichtes. Die Bibel beginnt ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und so weiter. Und dann schafft er an den verschiedenen Tagen, das wissen wir. Und Vers 2, so wurden vollendet, Kapitel 2, Vers 1, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und machte stille Zeit. Und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Das ist die erste Bibelstelle zur stillen Zeit. Gott macht stille Zeit. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Also, Gott vollendete, Gott ruhte. Das korrespondiert mit dem Anfang in Kapitel 1, er schaffte. Er hat's geschafft. Also, am Anfang, und wenn man von der stillen Zeit redet, muss man von der anderen auch reden, am Anfang hat Gott geschafft. Er hat einiges erschaffen. Vom Schaffen verstehen wir als Schwaben auch einiges, weil wir auch rechte Schaffer sind. Ich muss Ihnen meine beste Geschichte noch einmal wiederholen. Ich habe sie erst 51 Mal erzählt und deshalb will ich Ihnen noch das 52. Mal erzählen. Als ich nach Hülben gezogen bin, mit den Möbelwagen in die Neubausiedlung, und da sind wir den Filmwagen vorgefahren und dann auf der anderen Seite ein Häuschen, nettes Haus, kommt da einer rüber und der sagt, der schilft sich vor mich hin, ziemlich körperlinder, 30-Jähriger, und sagt, ich heiße Norbert, wie heißt du? Na, ich sag, Norbert, ich heiße Konrad. Und dann sagt er, Konrad, ich habe eine Frage. Konrad, als dieses dein Haus gebaut wurde, da habe ich dich überhaupt nie auf der Baustelle gesehen. Das ist unmöglich, dass man sein eigenes Haus nicht baut. Hast du so viel Geld, dass du dir das bauen lassen kannst? Ich sage, na wart, das Haus habe ich nicht gebaut. Ja, was? Ich sage, ich wohne hier in Miete. Dann hätten sie sehen sollen. Der ging 2 Meter zurück, schaute mich von oben nach unten an und von unten nach oben und sagte, Konrad, hast du nichts geschafft? Sehen Sie, ja. Richtig. Immerhin, dann war ich geschafft. Seither weiß ich, was eigentlich schaffen heißt. Und nicht nur von Hilberner, von den Neuhäusner Metzinger, dann sagt man ja, das ist bekannt, sie schlafen überhaupt nicht, sondern die lohnet nachts bloß ins Bett. Das, ja. Also, die lehnen sich nur nachts an die Bettkante. Ja. Also, in der Frühe wird geschafft, aus dem Bett kommen, ist schon Geschäft, dann geht's zum Schaffen am Schreibtisch, an der Werkbank im Garten, wenn Sie mal im Mineralbad in Beuren oder in Urach sind, da sehen Sie, im Bad wird richtig geschafft. Da werden verschiedene Übungen durchgebracht, 40 Minuten Arbeit. Leider schaffen wir nicht alles und deshalb sind wir abends so geschafft. Nun wichtig, dass dieses Wort bara, dieses Wort schaffen, das hier steht, nicht für menschliches Schaffen benutzt wird. Wir machen oder schaffen, wir machen Kartoffeln zu Salat, wir machen Mehl zu Spätzle, Gedanken zur Predigt oder auch einen Stein zum Denkmal, Holz zum Kunstwerk, Farbe zum Gemälde. Doch es gibt auch sogar schöpferische Menschen. Oberlin, der war der Schöpfer des Kindis, oder Pestalozzi, der Schöpfer der Volksschule, oder Daimler, der Schöpfer des Automobils, oder wir gehört haben, der Zeppelin ist der Schöpfer dieser Riesenzigarre gewesen. Aber so wie Gott schafft, der am Anfang geschafft hat, schafft von uns gar keiner. Menschliches Vergleichen hört ihr auf. Er hat nichts, aus dem er etwas schaffen könnte. Er schafft aus dem Nichts. Das ist die Creatio ex nihilo. Gott schafft aus dem Nichts. Himmel und Erde, Himmel, diese babylonische Redensart, gemeint ist die ganze Himmelswelt in 1000 Schalen, so wie Sie es vorstellen, hat er geschafft. Die Himmel und er hat die Erde geschafft. So hat es angefangen. Er hat die Erde geschaffen. Und im Frühzustand heißt es hier, sie war wüst, sie war leer, sie war finster und sie war tief. Wieder sind das heidnische Begriffe, die damals gebräuchlich waren, womit man das Ungestalte, Ungeformte, Ungeordnete, Unvertraute, Unheimliche beschrieb. Wie es eigentlich ausgesehen hat, ja, ich weiß nicht, ob Sie haben noch keinen 20-jährigen Sohn. Wenn Sie einen 20-jährigen Sohn haben, schauen Sie ohne Vorankündigung in sein Zimmer. Ungeordnet, unheimlich wie am ersten Schöpfungstag. Sehen Sie. Das alles hat er geschafft. Und nun, nachdem er die Tage geschafft hat, kommt nun Gott vollendete, 2 Vers 1, Gott vollendete, Gott segnete, Gott ruhte, er machte stille Zeit. Alle bisherigen Tage hatten einen geschöpflichen Gegenstand, Licht, Finsternis, Himmel, Erde, Meer. Der 7. Tag hat kein Werk zum Inhalt, sondern eine Person, Gott. Und noch einmal Gott und noch einmal Gott. Manche meinen deshalb, der 7. Tag sei ein literarisches Anhängsel, eine Zutat, eine Art 7. Rad am Wagen. Aber wenn das doch umgekehrt wäre, wenn wir mit besonderem Nachdruck auf Gott hingelenkt werden sollten am 7. Tage, könnte nicht diese einmalige Herausstellung als Gottestag den Sinn und die Absicht haben, uns mitzuteilen und einzuschärfen, wie der Daumen erst die Hand macht. So macht der 7. Tag erst alles zur Schöpfung Gottes. Dieser Tag, diese stille Zeit Gottes, ist Salz in der Suppe, die Sahne im Kaffee, das Gewürz in der Soße. Der Gottestag ist die Hauptsache, ist das Haupt des Schöpfungswerkes. Der Sonntag ist das Haupt des Schöpfungswerkes. Ohne ihn ein Rumpf ohne Kopf, ein Körper ohne Herz. Der siebte Tag ist das Herz aller Dinge. Die Eins, ohne die vorausgehenden Zahlen 1 bis 6 Nullen wären. Der Tag Gottes. Und nun möchte ich Ihnen das in 3 Schritten sagen. Einmal ist es für uns der Tag des Ichs. Zweitens der Tag des Herrn. Und dann drittens der Herrentag. Also, Stille hat einen Namen, sollte einen Namen haben. Aber das erste, der Tag des Ichs. Wie gewohnt ergreifen wir von diesem Tag Besitz. So wie mein Bauch gehört mir, so heißt es ganz genau parallel, mein Sonntag, selbstverständlich, der gehört mir. Da kann ich endlich einmal machen, das, was ich will. Es ist mein Sonntag, mit dem ich machen und schaffen kann, was ich will. Der Sonntag ist der letzte Teil des Weekends, auf das man hin lebt. Verlängerndes Wochenende, das ist's. Wer freut sich noch auf die Arbeit am Montag? Er ist ja behindert. Vom ersten Arbeitstag an noch 4, noch 3, noch 2, noch ein Tag bis zum Wochenende, bis zu dem Tag, an dem ich schaffen kann, was ich will. Alles ein Countdown, bis man die Sklaverei des Jobs los hat und frei in die Lüfte der Freizeit entschweben kann. Aber weil es schon für viele der langweiligste Tag in der Woche geworden ist, der langweiligste Tag ohne Programm, wurde eine lange Reihe von Ersatzangeboten entwickelt, Autokilometer, Fernsehprogramme, Naherholen in Wäldern und Sorfen, Golfen, die Fülle von liegen gebliebenen Hausarbeiten, die man sich für den Sonntag aufgehoben hat und der Sonntag für sie. Der Werk- und Werkeltag vor allen anderen Tagen. Das ist im Sonntag geworden. Der Werk- und Werkeltagen vor allen anderen Sonntagen. Auch wie viele Schüler lernen erst am Sonntag? Ich frage Sie, erlauben Sie das? Oft haben wir keinen Einfluss mehr auf die Kinder. Oft. Aber erlauben Sie, dass Sie am Samstag fortgehen und am Sonntag Ihre Hausaufgaben erledigen? Werk- und Werkeltag, so fängt es an. Wenn man mit 10 Jahren seine Hausaufgaben erst so gegen Abend erledigt, wenn man spürt, der Lehrer könnte morgen etwas sagen, wenn ich es nicht gemacht habe. Erstaunlich, wie viel Schüler erst am Sonntag lernen. Dann kommt am Sonntag der Ärger über die Verwandten dazu. Man trifft sich ja immer beim Kaffee auf dem Dorf jeden Sonntag. Man hört das Neueste und das regt einen erst recht auf. Sehen Sie, so ist der Sonntag zum anstrengendsten, zum unbefriedigsten, ja oft zum gefürchtetsten Tag der Woche geworden, der sogar noch in den Montag hineinschlägt. Montagstief, davon wissen ja Lehrer und Schüler, Lehrer und Meister ein Liedchen zu singen. Ein neues Auto hat Mängel. Die Werkstatt sagt Montagswagen oder Montagsstaubsauger oder Montagswaschmaschine. Ich frage noch einmal, was haben wir eigentlich aus Gottes stiller Zeit, an der er auch uns Anteil nehmen lassen will? Was haben wir aus diesem Tag gemacht? Ist nicht so, dass alles, was wir in die Hände nehmen, schmutzig wird? Ist nicht so, dass alles, was wir in die Hände kriegen, dreckig wird? Dreckig. Ja, es macht wenig Freude, dieses unerbauliche Klagelied über den gemordeten Sonntag zu singen. Und das ist er heute. Weithin ein gemordeter Sonntag. Christen wussten es schon vorher. In Haggai 1, Vers 5 heißt es, so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät und bringet wenig ein, ihr esst an Feiertagen, ihr esset und werdet nicht satt, ihr trinket und bleibt doch durstig. Wie gesagt, es macht wenig Freude, all dies anzuprangern. Nein, es ist auch in der Sache nicht richtig, den Pharisäer zu spielen und Leuten ihre Sünde vorzuhalten, ist nicht unbedingt die beste Verbreitung der guten Botschaft. Die Aussagen der Bibel gelten zuerst seinem Volk. Die Aussagen der Bibel gelten zuerst Ihnen und gelten zuerst mir. Es geht also nicht um jedermann Sonntag, den wir durchsetzen müssten, sondern es geht um den Sonntag der Glaubenden. Es geht um meinen Sonntag. Obwohl auch gerade dann dieser Tag seine Auswirkungen auf die Nichtchristen hat. Manchmal denke ich, dass gerade der Sonntag das größte, sichtbarste Geschenk Gottes an die Welt ist. Man muss nur einmal in einem nichtchristlichen Land gewesen sein und dort beobachten, wie das aussieht, ein Land ohne Sonntag. Die gesetzliche Einführung des Sonntags für das Römische Reich durch Konstantinopel im Jahre 321 kam einer Revolution gleich, einer Veränderung aller Lebensrhythmen überhaupt. Denn in der alten Welt wäre der Gedanke, dass zum Beispiel ein Senator und ein Sklave am selben Tag frei haben, nur eben weil es Sonntag ist, ein unvorstellbarer, ja ein beleidigender Gedanke, eine Lästerung. Frei hat der, der sich's nach dem Stand und nach dem Geld leisten kann. So war das. Frei hat der, der sich nach dem Stand und dem Geld leisten kann. Und die anderen haben bis zum Umfallen zu arbeiten. Eine Welt ohne Gott ist immer auch eine Welt ohne Sonntag. Das schreibt großartig Solzhenitsyn in seinem Archipel Gulag. Aber Sie sehen das auch heute. Für mich der tiefste Eindruck im letzten Jahr, als ich zu Diensten war bei den lieben Zellern in Tokio. Und am Sonntag hat er gesagt, ich will mal dir zeigen, Missionar Ocker, wie das am Sonntag downtown aussieht, downtown. Ich dachte, am Sonntag kann man dann durch die ohnehin überfüllte Stadt dann wenigstens durchkommen. Aber am Sonntag ist es am allerschlimmsten. Da ist ganz Japan in Tokio und auf den Füßen und auf der Bahn. Ich kann Ihnen sagen, alle 2 Minuten fahren diese U-Bahnen. Alle 2 Minuten. Aber die sind so überfüllt, dass es eine Einrichtung gibt, die bei uns noch gar nicht gibt. Da stehen die Menschen Schlange, nicht bei uns drücken sie nicht, die stehen Riesenschlange und dann kommt der Zug auf die Sekunde und dann gehen die Türen auf und dann kommen ein paar raus, aber es gehen dafür 10-mal so viel rein, aber es ist schon voll. Und dann gibt's da Bahnbeamte mit weißen Handschuhen, sehr freundlich und höflich. Die stehen und drücken. Und dann drücken die ein, bis man immer wieder drückt. Und immer weiter, ich dachte, jetzt geht's los. Dann standen so 4 Japaner um mich rum und Japanerinnen. Ich war eingekeilt wie ein Christbaum. Da konnte man überhaupt nicht bewegen. Und die stehen hin, lehnen sich an einen und schlafen. Sind ja alle restlos übermüdet immer, die Japaner. Und so, und in der Stadt sind die Läden offen, am Sonntag wird Downtown eingekauft. Unglaublich, eine Welt ohne Gott sonntags. Und er sagt, es sei, wie die das überhaupt schaffen, ist unglaublich. Eine Welt ohne Gott ist die Welt ohne Sonntag. Wer Gott verliert, verliert auch den siebten Schöpfungstag. Wer keinen Glauben hat, hat auch nicht mehr den geschenkten Sinn. Und wer keinen festen Glauben hat, der hat diese Stillezeit auch nicht mehr. Ich habe überhaupt an den Zusammenhang nachgedacht, wie es denn steht. Wenn es unser Glaube locker wird und immer wieder kann es vor, ist wie ein Stecker, der sich löst und wir nicht mehr voll im Glauben stehen, dass wir auf einmal dann überhaupt gar keine Zeit mehr haben für stille Zeit. Nicht einmal mehr für ein paar Stoßgebete oder ein verlängertes Vaterunser. Oft hängt zusammen. Wenn der Glaube nicht stimmt, ist wie ein Symptom. Wenn ich keine Ruhe mehr finde, keine stille Zeit mehr mit mir und meinem Gott, dann liegt es nicht am Sonntag in der stillen Zeit, sondern an meiner Verbindung zu diesem Gott. Der Tag Gottes ist zum Tag des Ichs geworden. Dabei ist doch ganz klar und unmissverständlich dieses Zweite, nämlich er ist nicht der Tag des Ichs, sondern er ist der Tag des Herrn. Das ist das Zweite. Ein besonderer Tag, haben Sie gemerkt? Alle anderen Tage haben einen Namen. Werden schlicht nummeriert von 1, haben alle keinen Namen. Die werden nur schlicht nummeriert. 1, 2, 3, 4, 6er Tag. Der siebte ist besonders genommen, hervorgehoben, den anderen gegenübergestellt. Gott hat mit diesem Tag etwas Außergewöhnliches im Sinn. Was ist das? Wir hören, Gott ruhte, Gott segnete, Gott heiligte. Das Ziel, das gilt vorweg, ist nicht eine neue, ewig neue Arbeitsrunde, sondern die Ruhe, das Ziel, die Vollendung. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Das ist nicht die Grabesruhe oder die Schlafruhe. Wir meinen immer, die Ruhe habe etwas mit dem zu tun, was bei uns auch Ruhe und Stille und Schlaf führt. Mir ist dann noch einmal mein Freund eingefallen, der war Pfarrer im Schwarzwald, das ist auch im Ruhestand. Alle rechten Pfarrer sind jetzt im Ruhestand, ist klar. Gell? Es gibt noch... Und der, ich sage immer, wenn der gepredigt hat, war großartig. Er sagt immer, wenn er gepredigt hat, ist auf die Kanzel, liebe Gemeinde, und dann klappten die Bauern ihren Kopf nach unten und knackten weg. Ich weiß nicht, ob es nur an den Bauern lag oder auch nicht in so einer Predigt. Und das ist das Interessante gewesen, dass wenn er Amen sagte, obwohl die tief schliefen, wenn er Amen sagte, waren die hellwach. Das Amen in der Kirche ist wieder Wecker am Morgen. Aufstehen. Und da, er war ein smarter Kerl, eines Tages sagt, jetzt den zeige ich's. Nach 7 Minuten sagte er, Amen. Und alle fuhren hoch. Und er sagte, jetzt kommt der zweite Teil. Und so mache ich es jetzt auch. Jetzt kommt die Zeit, von dem ist hier nicht Rede. Gell? Die Ruhe meint nicht diese Ruhe, sondern Ruhe, es ist eine Ruhe vorhanden, es ist ein Ziel vorhanden. Davon am Schluss noch einmal. Der siebte Tag ist nach göttlicher Absicht nicht Neuanfang, sondern Ziel. Von der Bibel her sind es 4 folgende Leitlinien beim Tag des Herrn. A. Gott ruhte. Ist ein ganz starkes Wort, Nefesh. Er ist ja ein ganz ausgezeichneter Hebräischmann. Von ihm kann man eigentlich nur lernen. Er wüsste das noch viel besser. Aber Nefesh heißt verschnaufen, nach schwerer Arbeit aufatmen, das Schwäbische, verschnaufen. Und es kommt nur ganz wenig in der Bibel vor. Nur 3-mal. Und zwar einmal bei König David auf der Flucht. Er wird mit bespuckt und mit Kot beworfen. Und dann atmet er auf, als das vorbei ist. Dann atmet er auf. Und das zweite Mal findet man es, Knechte und Mägde und Vieh, die dürfen am Sabbat aufatmen, nachdem sie so unter Stress standen die ganze Woche. Und noch ein drittes Mal, 2. Mose 32, Vers 17, in 6 Tagen machte er die Erde und am 7. Tag verschnaufte er. Mit dem beschimpften König, mit dem Knecht und der Magd und dem Ochsen will Gott an diesem Tag verschnaufen. Das ist eine Herablassung Gottes, seine stille Zeit. Eine Herablassung Gottes. A. Gott ruhte. B. Gott beschlagnahmte. ist ein ganz starker Ausdruck für Heiligen, für Heiligen. Heiligen heißt auch und eigentlich Beschlagnahmen. Ich weiß nicht, Beschlagnahmen ist mir ganz tief eindrücklich. Am 20. April 1945 ist meine Heimatstadt Oberndorf von Franzosen eingenommen worden. Es war genau Führers Geburtstag. Und mein Vater wurde aus dem Keller geholt und wurde zum kommissarischen Bürgermeister eingesetzt, weil er nicht Nazi war. Aber das waren schreckliche Wochen und Monate. Denn jeden Tag stellten die Franzosen, die ja selber ein ausgehungertes, ausgepovertes Land waren, von den Deutschen ausgenommen bis zu den Knochen, stellten neue Forderungen. Und so sagten sie, ich erinnere mich damals, wenige Tage nach dem Einmarsch, wir brauchen 20 Schreibmaschinen. Und zwar innerhalb 6 Stunden. Und wenn die 6 Stunden nicht da sind, dann werden sie abgeführt. Es war immer sofort diese Drohung. Und da holte er uns Buben, ich damals eben 13, 14 Jahre, waren 3 Buben, und sagte uns, so ist's, du, jetzt geh doch einfach einmal in die Häuser, da wo ihr denkt, es könnte eine Schreibmaschine sein, und sagt, ihr braucht die Schreibmaschine für euren Vater, der braucht sie für die Franzosen. Und wie ich da geläutet habe, und da stand ich weinend, weil ich immer sagte, mein Vater wird erschossen. Und, ja, was willst du denn, Konrad? Ja, ich will eine Schreibmaschine. Ich soll sie beschlagnahmen, hat mein Vater gesagt. Beschlagnahmen, ich kannte das Wort damals noch richtig. Und wenn ich dann erzählt habe, rückten sie ihre Maschinen heraus, und tatsächlich nach einigen Stunden hatten wir die Maschinen beisammen. Wir haben noch anders, viel anderes später beschlagnahmt. Gell? Wenn einer beschlagnahmt, dann gehört es nicht mehr mir, dann wird es mir entrissen. Gott legt seine Hand drauf, er beschlagnahmt diesen Tag. Stunden sind seine Stunden, die Zeit ist seine Zeit. Sicher ist alle Zeit seine Zeit, aber diese Zeit am Sonntag ist eine besondere Zeit. C, Gott bestimmte. Er ruhte, er beschlagnahmte, Gott bestimmte. Und hier greifen wir weiter, dass aus diesem alten Sabbat, dem Tag der Feierruhe Gottes, der christliche Sonntag wurde. Markus 16, Vers 2, und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh. Apostelgeschichte 20, 7, am ersten Tag der Woche aber, da wir versammelt waren, das Brot zu brechen. Sabbat also ist der letzte Tag der alten Zeit und Sonntag der erste Tag der neuen Zeit Gottes. Dieser Tag ist der Schnitt zwischen Alten und Neuen Testament. D. Gott legt fest, der Tag des Herrn wird zum Ausdruck für den Tag des Gerichts Gottes. Wehe denen, die den Tag Gottes herbeiwünschen. Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht, steht Amos 5 und Malachi 3. Überall der Tag des Herrn als der Tag des großen Gerichts. Weil Gott der Herr der Zeit ist, hat er der Zeit selbst den endgültigen Grenzstein gesetzt. So wie jeder Sonntag eine bestimmte Grenze im Kalender markiert, so markiert er Abend auch die letzte Grenze. Der jüngste Tag ist Grenz- und Schlussstein der Zeit. Und deshalb ist jeder Sonntag auch die Schneide jenes Messers, die den jüngsten Tag ausmacht. Noch Zeit und schon Ewigkeit. Sonntag ist das Vorzeichen des Gottestages. Das ist das Besondere. Der Morgenglanz der Ewigkeit spüre ich eigentlich am Sonntag am meisten. Sonntag, das Vorzeichen des Gottestages. Weil der Tag des Herrn so aussieht, ruhte, bestimmte, beschlagnahmte und festlegte, deshalb muss auch aus unserem Tag des Ichs wieder der andere Tag werden, nämlich drittens der Herrentag. Der Herrentag. A. Wir sollen verschnaufen, auch durchatmen und aufatmen. Ich weiß, Freunde, das ist gar nicht so leicht. Ein Handwerker erzählte mir, dass er als Lehrbub eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt habe. Eine schwere Zeit durchlitten habe. Aber er hätte nie gedacht, dass zuletzt im Ruhestand, noch einmal eine Lehrlingszeit auf ihn warten könnte. Eine Lehrzeit nicht in den Beruf hinein, sondern aus dem Beruf heraus. aus dem Lärm in die Stille, aus dem Montag bis Samstag hinein in den Sonntag ist eine Lehrzeit, Freunde. Das kann man nicht einfach. Wir lernen alles und wollen alles lernen. Aber haben wir schon das gelernt? Einfach aus dem Lärm in die Stille zu kommen. Stille Zeit will auch gelernt sein. Und der Sonntag ist Einübung dieses Vorgangs, dieses Kapitels. Diese Lehrzeit ist vielleicht die schmerzlichste und kann die schmerzlichste sein, so wie bei dem alten Handwerker. Von Natur aus, wirklich von Natur aus, wissen wir mit den 6 Tagen etwas anzufangen. Aber am Sonntag passieren in der Tat die meisten Dummheiten. Aufatmen, sagt die Bibel. Und das ist viel mehr als Faulenzen und Füße hochlegen. Kann man das? Die 6-fache Last eines Wochen einfach ablegen. Sicher, es gibt Leute, die das meisterhaft verstehen, Lasten auf andere abzuwälzen. Denn getragen werden müssen sie, klar. Wenn ich, dann eben andere. Auf andere wird abgewälzt. Und das ist eine üble Sache. Auf wessen Kosten sollen wir aufatmen, abwälzen, durchatmen? Auf wessen Kosten? Dazu muss gesagt werden, dass es gar nicht so sehr die Last der Arbeit ist, sondern gewisse Begleiterscheinungen, der Ärger, die Sorge, die Angst, das Misslingen, die Enttäuschungen, auch der Neid des Mitarbeiters, das Unverständnis der Vorgesetzten, das Nicht-Auskommen mit den Untergebenen, auch Geld, Besitz und vor allem die Ehre, die sich durch die ganze Woche zieht. Oh, es sind so unendlich Dinge, die sich in einer Woche anhäufen. Und mir kommt es manchmal auch vor, wenn man es sehen könnte, was für Lasten äußere und innere wir tragen, dann kämen wir ganz klein unter diesen Lasten hinein in diesen Sonntag. So sieht's doch aus. Und wenn sie keiner von uns abschnallt und wegnimmt, deshalb wird der Sonntag auch nichts. So ist es nicht der Staub der Arbeit, der uns das Atmen schwer macht, sondern die Stickluft der Sünde, die über unseren Arbeitsstellen lastet. Und das soll es ein Aufatmen geben, aber Gott weiß eben um die größte Werktagsnot. Er weiß um die größte unserer Werktagsnot, auch Lebensnot, wenn wir von der Arbeit in diesen Sonntag treten und alles hinter uns lassen sollen. Gott kennt einen, der die Last des menschlichen Werktags auf seine Schultern lädt. Kommt her. Kommt her, ich will euch aufatmen lassen. Gell, das zu hören am Anfang einer stillen Zeit und dann an der großen Tag, morgens am Sonntagmorgen das zu hören, jetzt nicht eigentlich ausschlafen, sondern kommt her, ich will euch durchschnaufen lassen. Ich will euch neuen Atem geben für eure Lungen im Morgenluft dieser neuen Zeit. Auf Kosten des Sohnes können wir abwälzen. Es ist vollbracht. Das ist das große Aufatmen Gottes in dieser Welt. Vom Kreuz her geht ein nie gehörtes Aufatmen durch alle Bereiche des Kosmos. Weil es den Karfreitag gibt, den großen Arbeitstag Gottes, deshalb gibt es auch einen Sonntag. Der Sonntag hängt vom Karfreitag. Weil wir Karfreitag gefeiert haben und immer wieder feiern können, deshalb gibt es Sonntag. Und weil es Karfreitag gibt, deshalb gibt es stille Zeit. Das ist die Voraussetzung. Ich kann abladen und sage, Herr, nimm doch meinen ganzen Bettel, nimm doch meinen ganzen Dreck, nimmst du ab, Herr. Du hast gesagt, komm her, und was du sagst, ist gewiss. Es ist schon etwas dran, wenn wir an diesem Tag auf die Schwäbische Alb steigen, wo die Luft rein ist. Und an sonnigen Herbst- und Frühjahrstagen ist die Alb mit Autos zugepflastert. Es ist schon etwas, wenn man hinaufgeht und richtige Luft atmen will. Aber der Sonntag ist von Anfang an den Tag des Verschnaufens, ein Tag Verschnaufens und der Höhenluft Gottes. Aber unsere Höhenluft, auch die der Alp, hat doch etwas Rührendes, Hilfloses. Selbst auf dem 4000er ist es eine armselige Höhe. Eine armselige Reinheit, gemessen an der Luftreinheit des Karfreitags und an der Himmelsluft von Ostern. So ist das alles keine Leere, sondern eine gefüllte Luft, eine gefüllte Ruhe. Es ist eine Verarmung und Entleerung, wenn man meint, es gehe an diesem Tag nur ums Nichtstun. Das große Aufatmen ereignet sich über der Bibel, über der Gemeinschaft, über dem Gottesdienst. So gewiss der Tag des Herrn nicht ausschließlich für den Kirchgang geschaffen wurde, so gewiss ist der Tag um das Wichtigste gebracht, wenn diese Gemeinschaft des Gottesdienstes oder einer Gemeinschaftsstunde wegfällt. Er ist nicht für die Gemeinschaftsstunde geschaffen, aber ohne sie sind wir um das Wichtigste dieses Tages gebracht. Und wenn wir es am Sonntag nicht fertig bringen, dort eine Stunde hinzugehen oder am Samstagabend, wenn wir es nicht hinkriegen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es uns in der Woche über nicht gelingt, ein paar Minuten herauszuschlagen, um mit diesem Gott zu reden. Ohne Beten, Singen und Hören mit der versammelten Gemeinde, für die der ERF wirklich kein Ersatz ist, fehlt das Entscheidende. Karl Barth, der Theologe, hat gesagt, den Feiertag heiligen heißt, sich frei machen für die Teilnahme am Lobpreis und der Anbetung, an der Bezeugung und Verkündigung in seiner Gemeinde. B. Wir sollen von ihm beschlagnahmt werden. Nicht von unseren Dingen, die die Woche über liegen geblieben sind. Es ist eine besonders geschenkte Zeit und so soll sie auch wieder verschenkt werden an die Familie, an das, was man gerne tut. Mein Vater sprach noch sehr ungern vom Sonntag. Er ist in einem Pfarrhaus groß geworden mit einem sehr strengen Vater. Und am Sonntag durften sie nicht laut reden. Am Sonntag durften sie auch nicht im Garten spielen. Am Sonntag mussten sie schon als Buben sehr ernst sein. Und so ist es ihm tief eingeprägt worden und gedacht, nie wieder Sonntag, nie Sonntag. So soll es nicht sein. Ich habe es anders gelernt. Nicht gesetzlich. Das tun, was man gerne tut. Und das nicht tun, was man nicht gerne tut. Meine Mutter, die viel, viel strickte, hat aber am Sonntag nicht gestrickt, sondern eben mit uns Halma gespielt. Sehen Sie, das tun, was man gerne tut. Das sieht in jeder Familie anders aus. Aber ein Tag des Durchatmens und Aufatmens, der Fröhlichkeit und der Gelassenheit. Sicher, noch einmal, Gott kann auch an Werktagen segnen und er tut's auch. Aber am Segen des Sonntags ist einfach etwas dran. Doch, am Segen des Sonntags ist etwas dran. Und wenn der Sonntag nichts ist, ist auch noch nichts. C. Wir sollen die Auferstehung mitfeiern. Sonntag ist Ostertag. Ja, Herr Ostertag, gell? Sonntag ist Ostertag. Wir haben einen seiner Töchter am Ostern getauft, am Ostertag, auf den Namen Ostertag. Das ist noch eine Sache, gell? Ja. Wir gehen nicht auf den Sieg zu, sondern wir kommen vom Sieg her. Wir müssen Frieden nicht erkämpfen und erstreiten. Nein, gell? Wer Frieden schaffen will, der ist wirklich geschafft. Wir schaffen keinen Frieden. Aber wir kommen von diesem Frieden Gottes her, von Auferstehung, wo er gesagt hat, Friede sei mit euch. Wir müssen nicht erschaffen, aber wir müssen ihn weitersagen und verkündigen. Wir sollen den Auferstehung mitfeiern. Und so wie es, kann ich vielleicht sagen, weitersagen, die Geschichte im Alten Testament, in Samaria, da war ja die Belagerung durch Ben-Hadad und da wagten sich die Männer in der Dämmerung hinaus. Und auf einmal riefen sie, Friede ist's, der Feind ist geschlagen. Wagen sie noch da, aber keine Kutscher. Pferde sie noch da, aber keine Reiter. Zelte, aber keine Soldaten. So wie am Ostermorgen. Stein ist noch da, aber weggerollt. Das Grab ist noch da, aber leer. Tücher sind noch da, aber ungenutzt. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Das ist Sonntag. Ein Tag guter Botschaft. So wie die stille Zeit Minuten der guten Botschaft sind. Des Evangeliums. C. Und das ist mir ganz besonders wichtig. Je älter man wird, ja,
Wir sollen den jüngsten Tag bedenken. Was ich vorhin angedeutet habe, es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Der letzte Tag, der letzte Sonntag wird kommen. Das letzte ist die Ruhe und die Stille. Das letzte, was unseres Lebens ist, die stille Zeit. Auch daran sollen wir einmal denken. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne. Erwünschtes Gesicht. Freude, die Fülle, unselige Stille habe ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gerichtet. Freude, die Fülle, unselige Stille. Das ist dann die selige stille Zeit, die uns am Schluss erwartet. Wir fragen immer, was wird sein nach dem Kindergarten, wenn die Kinder in die Schule kommen? Was wird sein, wenn sie aus der Schule kommen? Wird es mit dem Beruf? Wir fragen, wird sein, wenn sie im Beruf sind? Wir fragen, ja, wie ist es denn, was wird sein, wenn es nach dem Beruf und nach den Berufsjahren, wie es mit dem Ruhestand ist? Ja. Wie wird es denn, Freunde, ist es uns auch eine Frage, wie wird es denn am Ende des Lebens sein? Wie wird es denn dann sein, wenn sie mich unter Sauerstoff... Dort lesen wir in Offenbarung 21. Und dann wird es kein Meer mehr geben. Das Meer der Völker, die sich streiten, keine Tränen wird es mehr geben. Sie sind abgewischt und kein Tod wird es mehr geben. Als Jünger der schwäbischen Väter bin ich auch beseelt von diesem Zug zur Ewigkeit. Und jeder Sonntag zieht mich eigentlich auf die letzte Ruhe hin. Es wird kein Tod mehr geben. So wie der bei der Fernsehdiskussion den anderen gefragt hat, der Nichtchrist, den Christen: Meine Herren, auch den Tod wollen Sie abschaffen? Und wie der dann gesagt hat: Der Tod wird abgeschafft. Es wird nicht ewig eingesargt. Es wird nicht ewig beerdigt. Es wird nicht ewig ein Friedhof angelegt werden. Einmal Schluss. Der Tod wird nicht mehr sein. Und der Schmerz wird nicht mehr sein. Und das Geschrei der Unterdrückten und das Geschrei der Behinderten in Gummizellen wird nicht mehr sein. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Daraufhin weist jeder Sonntag. Daraufhin weist jede stille Zeit. In all dem, was mich bedrückt. Und je älter man wird, wird es nicht leichter, sonst wird es schwerer. Da braucht es diesen Tag. Da braucht es diese Stille Gottes, die einen nach vorne reißt. Und man weiß, morgen glänzt der Ewigkeit. Licht vom unerschöpften Lichte. Was kein Auge und kein Ohr gespürt hat, das werden wir sehen. Nämlich die Herrlichkeit Gottes. Die Ewigkeit bedenken. Zum Schluss, wer ist ein Sonntagskind? Sonntagskind ist, wer sonntags geboren ist. Ich bin zum Beispiel ein Sonntagskind. Ich bin am Sonntags geboren, das sieht man ja mir heute noch an. Ein Sonntagskind ist, wer ein Grundstück in ein Haus geerbt hat. Da bin ich ein Werktagskind, aber sonst. Wer die richtige Frau gefunden hat, da bin ich wieder ein Sonntagskind. Wenn die Kinder etwas geworden sind, ist man dann ein Sonntagskind. Und wenn sie das alles nicht haben, sind die dann kein Sonntagskind, kein Glückspilz, sondern nur eine Pechmarie. Liebe Freunde, Gott hat den letzten Tag als Sonntag erschaffen, damit Sie ein Sonntagskind werden können. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du unseren Blick herausreichst und nach vorne lenkst. Dort, wo die große Stille sein wird. Diese gefüllte und herrliche Zeit, wo du bist. Und wo du alles, alles andere füllst. Wir bitten dich ganz besonders für unsere stille Zeit. Wir bitten dich für unsere Sonntage in der Familie.
dass wir dich so gestalten können, dass etwas durchdringt von dem, was wir gehört haben. Und von daher, schenk du uns auch stille Zeiten. Kurze Stoßseufzer oder längere, aber solche, in denen wir uns von dir beschlagnahmen lassen, wo wir ganz dir gehören und wo wir sagen, Herr, wir wollen dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Herr, mach uns still und rede du. Amen.